Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ja, ich vergleiche immer mein Alter mit dem Alter, die dann vor mir sitzen. Und versuche mal zu erklären, wie man mit ganz prekären Lebenssituationen eben versucht, auch fertig zu werden.
Ja, ich glaube, dass man Gedenken und letztlich das, was dahinter steckt, ja auch Empathie, Mitgefühl und Verständnis nicht verordnen kann. Wir können nur versuchen, aufzuklären.
Also mich bedrückt Sachsenhausen auch jedes Mal wieder, wenn ich da bin. Und jeder Besuch ist, denke ich, auch eine neue Erfahrung, die man macht. Diese ganze Atmosphäre und das ganze Wissen, was auch in Sachsenhausen vermittelt wird, ist Bildung für einen selbst. Und alles, was man dazu gewinnt, erweitert eigentlich dieses Verständnis und den Horizont.
Betreten, verlassen Besucher das Gelände der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg bei Berlin. Sie gehen schweigend oder sogar weinend durch den Turm A, in dessen Tor die Nazis den Spruch »Arbeit macht frei« schmieden ließen. Von 1936 bis 1945 war hier das Konzentrationslager Sachsenhausen und danach ein Speziallager der Sowjets. Es kommen viele ausländische Touristen, es besuchen aber auch viele Schulklassen Sachsenhausen. Während diskutiert wird, ob Besuche in ehemaligen KZs für Schüler zur Pflicht werden sollen, wandelt sich in den Gedenkstätten die pädagogische Arbeit. Denn inzwischen müssen sie fast ganz ohne Zeitzeugen auskommen. Pflicht für jeden? Ein Besuch im ehemaligen KZ Sachsenhausen. Willkommen zum Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Henning Hubert. Alle 20 Minuten fährt die S-Bahn raus aus der Stadtmitte Berlins ins nördlich gelegene Oranienburg. Tagsüber gibt es eigentlich keine Bahn, aus der nicht auch Besuchergruppen aussteigen, um vom Bahnhof durch die Neustadt zur Gedenkstätte zu gehen. Meist sind es Jugendliche und junge Erwachsene, meist Touristen. Überwiegend hört man Spanisch und Englisch. So auch vor dem Informationszentrum, ein Altbau, vor dem eine neu errichtete Mauer steht, die alle paar Schritte durchbrochen ist. Durch diese Lücken schlüpft jeder rein oder raus. Bei großem Andrang werden Schilder aufgestellt, Meeting Point 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wie viele genau kommen? Geschätzt sind es zurzeit 700.000 pro Jahr. Vor 15 Jahren waren es noch weniger als die Hälfte.
So, die Besuchergruppen, die sammeln sich am Informationszentrum der Gedenkstätte Sachsenhausen. Ja, am liebsten letztlich vor so kleinen Bronzemodellen, wo die Lagerfläche dann dargestellt ist, kann man sich gut rüberbeugen als Gruppe und bekommt hier schon mal die ersten Einführungen, wenn man eine Führung gebucht hat oder buchen konnte. Und so die Individualtouristen, Besucher, die können sich hier so ein Audioguide ausleihen. Kriegt man so eine Art, wie, sieht ein bisschen aus wie eine Verkehrskelle, in die Hand gedrückt und ist so ein bisschen selbsterklärend. Man drückt dann eine Taste, wie zum Beispiel Nummer 1 für Besucherzentrum, Information und drückt dann auf Play und dann hält man das an sein Ohr.
Wir begrüßen Sie in der Gedenkstätte und dem Museum Sachsenhausen. Von 1936 bis 1945 befand sich hier das Konzentrationslager Sachsenhausen. Von 1945 bis 1950 unterhielt der sowjetische Geheimdienst NKWD auf Teilen des ehemaligen KZ-Geländes das größte Speziallager in Ostdeutschland.
Die einen gehen auf eigene Faust über das weitläufige Gelände, die anderen buchen einen Guide, wie eine Gruppe aus Niedersachsen. Es sind 10 Klässler aus Wilhelmshaven. Klassenlehrer Christian Ott begleitet die Gymnasiasten. Er kann in Sachsenhausen einfach mal zuhören, weil jetzt Jannis Hübner als Angestellter der Gedenkstätte übernimmt.
Nach einer kurzen Einführung, hoffentlich am Luftbild, gehen wir zum Appellplatz, dann zu den Baracken. Dann gibt es einen kleinen Teil über Arbeitskommandos, Zwangsarbeit und übers Krankenrevier. Und dann letztendlich gehen wir zur Station Z, wo die Exkursionen durchgeführt worden sind hier vor Ort. Das war jetzt auch von der Klasse gewünscht oder vom Lehrer gewünscht, dass das auch ein Schwerpunkt ist.
Wie haben Sie denn Ihre Schulklasse darauf vorbereitet, eine 10. Klasse aus Niedersachsen? Ja,
genau. Ja, die Klasse hat laut Kerncurriculum das Thema in der 10. Klasse auch zu behandeln. Sehr ausführlich das Thema Nationalsozialismus schon hinter sich gebracht und jetzt im Rahmen dieser Klassenfahrt eben diesen Ort nochmal aufgesucht, um das am authentischen Ort eben auch nochmal nachvollziehen zu können.
Klassenfahrt heißt aber nicht nur Gedenkstättenbesuch, sondern noch viele andere Programmpunkte.
Genau, wir waren im Bundestag, wir waren im Kanzleramt, wir werden Hohenschönhausen besuchen, wir waren gestern im Theater. Also es ist ein buntes Programm, dessen, ja, man kann sagen, fast düsterster oder traurigster Punkt natürlich heute diese Gedenkstätte sein wird.
Wie wollen Sie es nachbearbeiten?
Wir werden auf jeden Fall noch im Geschichtsunterricht das Ganze besprechen, die Eindrücke aufarbeiten, gegebenenfalls nachher auch nochmal, wenn wir ins Gespräch kommen, drüber sprechen und insofern das dann auch nochmal nachbearbeiten, genau.
So, verteilt euch gut hier außenrum.
Das ist ein großes, ja, 3x2 Meter großes Reliefmodell von Teilen Oranienburgs und eben des Lagers Sachsenhausen, wahrscheinlich wie es in der NS-Zeit genutzt worden ist.
Ja, genau. Also das Modell ist von 44, 45 sozusagen die, mehr oder weniger die Endausbaustufe des Lagerkomplexes hier. Okay, so, dann hört mir einmal zu. Ein paar Dinge vorweg. Erstens, mein Name ist Jannis Hübner. Ich bin für die nächsten 2 Stunden euer Guide hier. Ihr dürft gerne Fotos machen auf dem Gelände. Das ist von uns kein Problem. Was wir nicht so gerne sehen, sind Selfies, wie ich im Konzentrationslager. Das muss nicht unbedingt sein. Ihr dürft auch gerne was essen und was trinken, wenn ihr keinen Müll zurücklasst. Und wenn wir hier auf dem Gelände unterwegs sind, dann bitte lauft mir so zügig wie möglich nach, weil wir sonst auf den Wegen einfach zu viel Zeit verlieren. Ihr könnt auch sehen, das ist hier eine gesamtarchitektonische Planung, steckt dahinter. Nämlich der eigentliche Plan war, dass dieses Dreieck hier, das ist das eigentliche Häftlingslager. Das ist extra als solches angelegt worden mit dem Eingangsturm hier, dem Appellplatz davor und den davon sternförmig abgehenden Baracken. Denn man wollte erreichen, dass man von diesem Turm hier mit einem einzigen Maschinengewehr eigentlich das ganze Lager bewachen konnte. Dann gehen wir jetzt ins Lager rein.
Ist das euer erster Besuch hier?
Ja, wir kommen aus Wilhelmshaven und sind jetzt halt auf Klassenfahrt in Berlin. Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand hier war von aus unserer Klasse, aber...
Was wäre denn eine Gedenkstätte in der Nähe?
Von Wilhelmshaven? Hm? Keine Ahnung.
War noch jemand, ihr wart bislang als Klasse noch nicht in so einer KZ-Gedenkstätte?
Nein.
Welcher, Motivation gehst du hier rein?
Oh, also wir hatten das Thema sehr intensiv in Geschichte. Natürlich dann so zum Wissen vertiefen und so mehr kennenzulernen, dass auch so veranschaulicht wird. Ja, aber ich glaube, man hat auch sehr viel Respekt und schüchtert einen auch ein, dieses Thema. Und ja.
Jetzt kommen so die Details. Jetzt geht es ja wirklich ins Innere des Lagers. Arbeit macht frei, steht da geschmiedet ins Tor.
Ja. Ja, schon, ich glaube, kein einfaches Thema. Und wir haben gerade schon einmal darüber gesprochen, aber es ist halt sehr bedrückend. Man weiß halt nicht so, was kommt und was man sieht. Und ja.
Wegen dieser ganzen psychischen und körperlichen Anstrengung gab es da auch Häftlinge, die irgendwie Selbstmord begangen haben?
Das ist häufig vorgekommen. Die SS hat sie dazu ermuntert auch. Also da gab es auch so Sprüche wie, ja, was wollt ihr denn noch hier? Springt doch in den elektrischen Zaun oder hängt euch auf oder lauft in die Postenkette und lasst euch erschießen. Auch sehr viele herbeigeführte Selbstmorde, also oder gestellte Selbstmorde, wo SS-Leute Häftlinge umgebracht haben und im Nachhinein als Selbstmord haben aussehen lassen, zum Beispiel im Zellenbau. Wenn sie da Häftlinge umgebracht haben, dann haben sie entweder im Nachhinein die noch aufgehängt irgendwie und haben gesagt, ja, der hat sich selbst umgebracht. Oder sie haben einfach dann, wenn die schon völlig fertig waren, denen einfach zum Beispiel einen Strick hingelegt und haben gesagt, so, häng dich auf. Das ist auch durchaus vorgekommen.
Nur eine Straßenecke entfernt vom Besucherzentrum steht das Oranienburger Finanzamt. Im ersten Stock sind auch Teile der Brandenburger Gedenkstättenstiftung untergebracht. Und ein Museum. An einem besonderen Ort, denn dieses historische T-Gebäude war in der NS-Zeit die Inspektion der Konzentrationslager. Von hier aus hat die SS das Lagerleben und auch den Tod in allen KZs des Deutschen Reichs verwaltet. Eine Gruppe freiwilligen Dienstleistende, sogenannte Buffdis, betritt den Ausstellungsraum, das ehemalige Büro vom Chef der Inspektion. Der Guide für ihren Seminartag heißt Arne Pannen. Er geht in eine Ecke, stellt sich zwischen einen Touchscreen und ein Objekt hinter Glas.
Ja, dieser Raum ist das Dienstzimmer von Theodor Eickel gewesen, dem Inspekteur der Konzentrationslager. Und hier dargestellt sind die Hauptverbrechen, die von diesem Ort aus koordiniert wurden. Exemplarisch dafür immer ein Objekt. Und ich möchte mal das hier vorstellen. Kann jemand erkennen, was das ist?
Waage.
Ja, eine Waage. Stimmt. Was denken Sie, kann man damit gewogen haben?
Ein Gewicht oder sowas?
Ein Gewicht, ja.
Gold.
Gold.
Essen.
Ja, Essen. Ja. Das ist eine Waage für eines der wertvollsten Dinge eines Häftlings im Konzentrationslager, für das Brot. Die Häftlinge konnten damit das Brot gerecht aufteilen und gerechte Portionen Brot auswiegen. Und das steht symbolhaft für das Verbrechen, für die Lebensbedingungen, für den Hunger, den die Häftlinge hier erleiden mussten, der von diesem Ort aus sozusagen koordiniert wurde. Denn hier wurde auch bestimmt, wie viel Nahrungsmittel Häftlinge erhalten. Ja, ich würde jetzt gerne wieder mit Ihnen zurückgehen aufs direkte Gedenkstättengelände und dort mit Ihnen in den Turm A, das ist sozusagen die Ausstellung, die sich im Gegensatz zu den Schreibtischtätern jetzt mit den Direkttätern befasst, also mit den SS-Männern, die direkt ins Häftlingslager gegangen sind, die dort direkt für die Häftlinge zuständig waren und die sozusagen mit eigenen Händen misshandelt haben.
Warum nehmen Sie heute teil an dieser Führung durch dieses große, große Gelände?
Weil es meine Pflicht ist.
Mhm. Als was?
Als Bundesfreiwilliger.
Mhm. Gehört das dazu, dass man so einen Tag Gedenkstättenbesuch auch hat, einfach?
Ich weiß jetzt nicht, ob man das als BFDler hat, aber ich denke mal, dass man in der Schulzeit so etwas definitiv mal haben wird im Laufe des Geschichtsunterrichts.
Hatten Sie es als Schüler schon?
Ja.
Jetzt sind Sie ja junger Erwachsener.
Ja.
Wo waren Sie als Schüler?
In Sachsenhausen bin ich jetzt zum zweiten Mal.
Und wie verändert sich so Ihr Blick? Ist es alles gleich von Erinnerung? War viel weg, verschwunden?
Ja, viel, ist schon einiges verschwunden. Jetzt verändert hat sich nichts. Ich sage mir, die Taten sind ja gleich geblieben. Ja.
Also ich war hier das letzte Mal vor 17 Jahren, das ist so ein großer Abstand gewesen und ich habe mich gewundert, wie viel ich verdrängt hatte aus meinem eigenen Gedächtnis. So ging mir das jetzt selber und jetzt kommen die so allmählich wieder, je länger ich hier auf dem Gelände hin und her laufe. Was ist Ihnen geblieben in Erinnerung?
Auf jeden Fall, dass es ziemlich trostlos war im Inneren. Und da war es ja eine ziemlich weite Fläche und es war auch ziemlich leer und man konnte dann, ich weiß, wir hatten dann irgendwie kurz Pause gemacht und dann konnten wir uns irgendwo da hinsetzen und dann konnte man halt eben richtig weit immer zu den Mauern schauen und man war dann quasi in so einem eingemauerten Bereich und es sah einfach trostlos aus. Und dann mit diesen flachen Baracken, die wenigen, die noch da stehen, es sah einfach trostlos aus.
Wo haben Sie heute angefangen mit Ihrem Tag hier?
In dem Gebäude, ich glaube, da gibt es die
Rezeption. Besucherzentrum?
Ja, genau, das Besucherzentrum. Da waren wir dann in einem kleinen Raum und dort haben wir nochmal kurz eine Einführung gemacht über die Geschichte, also über den Zeitraum, wo Hitler Reichskanzler wurde, bis zur Kapitulation.
Wenn Sie das hier so mitnehmen für Ihre Arbeit als Bundesfreiwilliger, wo wenden Sie das unter Umständen an? Wo sind Sie tätig?
Ich bin im Schwerbehindertenwohnheim tätig. Ob ich jetzt das Wissen, was ich hier erlange, dort irgendwie anwenden kann, weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, inwiefern mir ein Wissen über die Vergangenheit jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit irgendwie helfen würde. So. Als BFDler habe ich 25 Seminartage, die ich belegen muss, also die ich machen muss. Und das hier ist halt eben einer dieser Tage, wo ich halt eben pflichtmäßig hingehen würde, wenn ich... Also ich glaube, privat würde ich jetzt hier zum Beispiel nicht gehen. Ich würde mich wahrscheinlich, so wie die heutigen Jugendlichen, eben online informieren. Und dann aber auch nicht nur gezielt über KZs, über die Juden, sondern im Großen und Ganzen über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Weil ich finde, es gibt ja einmal diese Aspekte und dann gibt es auch nochmal die anderen Aspekte. Sprich, es gibt bestimmt auch positive Dinge, die aus dieser Zeit resultiert sind. Ich sage mir, die ganzen Normen, die wir Deutschen wahrscheinlich haben, sind auch Teil dieser Zeit. Weiß ich jetzt nicht, müsste ich mich nochmal neu informieren.
Es gibt also noch viel aufzuklären für die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Einerseits sind die Gesamtbesucherzahlen ja stark gestiegen, auch wegen des Touristenbooms aus der nahen Hauptstadt. Andererseits sind gerade die Besuche der Schulklassen aus Berlin stark zurückgegangen. Sie hatten sich zwischenzeitlich halbiert. Dann kam die politische Debatte über verpflichtende Gedenkstättenbesuche für ältere Schüler. Es ist bei der Diskussion geblieben, verpflichtend eingeführt wurde nichts, sondern es liegt nach wie vor an den einzelnen Schulen und Klassenlehrern, ob sie Gedenkstätten besuchen oder nicht. Wie die Gedenkstätte Sachsenhausen in ihrer Umgebung angenommen wird, beobachtet ganz genau Axel Drehkoll. Der Historiker ist seit einem Dreivierteljahr der Direktor der Stiftung. Er beobachtet mit Sorge das Erstarken des Rechtspopulismus.
Wir erleben gerade ja eben eine Veränderung des politischen Klimas, sodass wir sicherlich sehr aufmerksam weiterhin und vielleicht sogar noch stärker als vorher uns die Frage stellen müssen, wie verstärkt sind wir in der Region verankert und wie viele Besucherinnen und Besucher aus Brandenburg kommen eigentlich zu uns?
Sie sind vor den Toren Berlins. Wie gucken Sie auf die Besucherzahlen gerade der Berliner Schulklassen? Da gibt es enorme Schwankungen. Es gab auch mal eine Phase, wir haben mal ein bisschen nachgeschaut, gab es Schwankungen, nehmen wir mal das Referenzjahr 2006, da waren es 386, das war eine hohe Besucherzahl. Dann ging es quasi eingebrochen bis vor 3-4 Jahren und jetzt hat sich stabilisiert bei 311 Führungen oder eben auch pädagogischen Tagen. Wie gehen Sie gerade mit Berlin um? Sachsenhausen war das Konzentrationslager ja auch für viele politische Gefangene aus Berlin. Könnte es besser werden?
Ich meine, es ist erstmal historisch natürlich vollkommen richtig. Das war das Konzentrationslager bei der Reichshauptstadt. Berlin spielt als Reichshauptstadt für die historischen Orte hier, für das ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen, aber auch das Konzentrationslager Oranienburg in der Anfangsphase des Regimes eine ganz herausragende Rolle. Insofern müssen wir auch Wert darauf legen und sehr genau beobachten, inwieweit wir mit Institutionen in Berlin kooperieren. Und das müssen wir tun. Ich glaube, mein Vorgänger hat ja auch seiner Sorge vielfach Ausdruck gegeben, dass diese Schülerinnenzahlen abnehmen von Schulen, die mit uns kooperieren. Da gibt es jetzt wieder einen leichten Anstieg, aber das muss man erstmal als Fakt auch festhalten. Da müssen wir sagen, wir müssen alles daran setzen, dass das auf einem hohen Niveau sich einpendelt zumindest. Einfach deshalb, weil gerade für Berlin, wie gesagt, diese historischen Orte, die wir vertreten, eine ganz herausragende Rolle gespielt haben. Und wir deshalb schon der Auffassung sind, dass diese Kooperation mit Berliner Schulen ganz besonders wichtig ist. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich habe mehrere Gespräche auch schon in meiner kurzen Amtszeit auch mit politischen Funktionsträgerinnen geführt in Berlin. Da scheint mir schon auch ein waches Bewusstsein dafür da zu sein, dass diese Kooperation wichtig ist. Dann muss man jetzt quasi auch den Worten Taten folgen lassen und eben gucken, wie man diese Kooperationsbeziehung ausbauen kann.
Da ist noch Luft nach oben.
Ja, wenn die Zahlen mal deutlich besser waren und jetzt zwar wieder gestiegen sind, aber immer noch unter dem Niveau, was man offensichtlich erreichen kann, dann ist Luft nach oben, natürlich.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly.
17 Jahre ist mein letzter Besuch in Sachsenhausen her. Damals konnte ich für unser Wochenendjournal noch mit einem ehemaligen KZ-Häftling sprechen. Einen von mehr als 200.000 Männern, von denen in der NS-Zeit geschätzt mehr als 40.000 starben oder ermordet wurden. Der Überlebende Zdzisław Jasko führte mich an die Orte seiner Jugend im Lager. Der Pole kam als 15-Jähriger ins KZ, musste hier als Maurer arbeiten, etwa das Loch für den Galgen vor dem Haupttor A ausstemmen. Er wurde erst auf dem Todesmarsch am Kriegsende in der Nähe von Schwerin befreit. So nah an das Grauen des KZ-Lebens konnte ich in dieser Woche nicht mehr herangeführt werden, wie noch im Jahr 2002 durch Zdzisław Jasko.
Also wie viel Opfer hat gekostet diese sogenannte Luftschutzkeller? Hier ist das, ja, ist irgendwo dort, ist so zugeschüttelt. Ich war damals im Block 34, Jugendblock war, wir waren isoliert. 36 war Strafkompanie und die Leute von Strafkompanie kamen hier immer, um das zu bauen. Tagtäglich haben sie gebracht die Leichen mit, ja, von der Arbeit. Die waren hier so gefoltert hier bei der Arbeit. Manchmal gab es solche Tage, dass die Strafkompanie, die haben die Leichen gebracht zum Appell, weil Appell war abgestattet ja in Isolierung. Ja, mussten wieder zurück, um die Leiche wiederzubringen. Es war mehr Leiche, bin hier bei der Arbeit, als Lebende. Ja. Und wofür? Wozu? Nur damit, diese Border ja zu bauen für die SS. Ja.
Zdzisław Jasko war richtig wütend geworden, als er an das KZ-Bordell erinnerte. Die Jahre von 1940 bis 1945 haben ihn geprägt. Bis ins hohe Alter hat er immer wieder Sachsenhausen besucht, um die Erinnerung an seine Leidensgenossen wachzuhalten. Im Jahr 2011 ist Zdzisław Jasko gestorben. Wie ich in der Gedenkstätte erfahre, war er leider dement geworden und musste eine Zeitreise rückwärts durchleben, in die Jahre seiner Jugend im KZ. In ihm lebten die grausamen Bilder fort, bis zum Tod. Während heute die schlimmsten Fotos vom Leid der KZ-Häftlinge abgehängt sind. Die Zeitzeugen von heute sind nun jene aus den Jahren, als die Sowjets das KZ Sachsenhausen als Speziallager weiter nutzten. Ab 1945 gab es ungefähr 60.000 Internierte, von denen jeder fünfte im Lager starb. Der Fredersdorfer Reinhard Wolf hat überlebt. Als heute 89-Jähriger besucht er an diesem Dienstag einen Vortrag über Sachsenhausen im System der alliierten Internierungslager.
Ich war selbst Häftling hier und deshalb interessiert mich das Thema ganz besonders.
Dann erzählen Sie bitte kurz, wie lange Sie hier gewesen sind.
Ich war von 1945 bis 1948 hier als Internierter. Also ich habe es ja später erfahren, aber wer wohl Verdacht.
Sie heißen Wolf und waren unter Wehrwolf-Verdacht. Und der Wehrwolf, das war irgendwie eine Sabotage noch.
Das wird vielleicht nicht zusammenhängen, aber man weiß es nicht.
Wehrwolf-Verdacht, also das war unbegründet?
Vollkommen unbegründet. Der Vorwurf war, ich hätte eine Pistole. Ich hatte bis dahin noch keine Pistole angefasst.
Und jetzt treibt sie es sogar im Jahr 2019 noch hierher, wieder nach Sachsenhausen. Ist das für Sie immer wieder eine Art Überwindung oder ist es doch was anderes, hierher zu kommen für Sie inzwischen?
Na, ich bin ja sehr stark engagiert in der Arbeit mit Jugendlichen. Und deshalb interessiere ich mich natürlich auch für die Arbeit der Historiker, die heute Abend hier zu Wort kommen.
Warum Ihr Engagement mit Jugendlichen? Was treibt Sie da an?
Ja, ich vergleiche immer mein Alter mit dem Alter, die dann vor mir sitzen. Und versuche mal zu erklären, wie man mit ganz prekären Lebenssituationen eben versucht, auch fertig zu werden. Also manchmal so Überlebenschancen zu vermitteln.
War das bei Ihnen knapp, wenn Sie sich erinnern?
Sehr knapp. Ja, also nur mit viel Glück und Unternehmungsgeist, Mut und Risikobereitschaft war das möglich zu überleben.
Wären Sie fast verhungert?
Genauso ist es. Also wir haben uns zum Teil illegal auch durch Diebstähle bei den sowjetischen Streitkräften dann versucht, Lebensmittel zu organisieren. Und wenn die uns dabei erwischt hätten, die hätten uns auf der Stelle erschossen.
Herr Wolf, wenn Sie mit Jugendlichen im Kontakt sind, was wollen Sie ihnen da vermitteln? Wie gut Sie es heute haben?
Ja, nicht unbedingt. Ich meine, natürlich wird man auch damit vermitteln, dass wir ein wunderbar leben jetzt hier in Deutschland. Jahrzehnte in Frieden. Und mir kommt es hauptsächlich darauf an, eben 15-, 16-Jährige, und das war ja mein Alter zur Zeit der Verhaftung, eben zu übermitteln, dass man nicht verzagen soll, dass es immer Möglichkeiten gibt, sich zu behaupten oder sich zu verteidigen und irgendwie durchzukommen. Und das kann ja eine Lebenshilfe sein.
Es ist jetzt ein bisschen kühn, dann eine Parallele zu machen. Ich lese gerade von dem Horst Sindermann posthum erschienene Memoiren. Und er sagte, es war so ganz schwierig. Der Hass hat ihn überleben lassen, aber er hat ihn auch nicht übermächtig werden lassen. Wie sind Sie denn da mit dem Hass umgegangen, wenn Sie zu Unrecht eingesperrt waren?
Naja, man hat schon unterschieden, vor allen Dingen also im Lager zwischen den einfachen Wachmannschaften und den Offizieren. Die einfachen Wachmannschaften, die haben sogar Kontakt mit uns gesucht oder zu uns gesucht. Wir haben auch von der Werkstatt aus viel für diese einfachen Sowjetsoldaten gearbeitet. Und die haben uns natürlich auch dann manchmal was zugesteckt. Und das durften wiederum die Offiziere nicht wissen.
Was haben Sie da bekommen, ein Beispiel?
Na, wir haben Zigaretten bekommen und Tabak bekommen. Und das war ja im Lager die Währung für Brot. Die Raucher haben sich das Brot abgespart und wollten lieber rauchen.
Haben Sie auch die Brotscheiben auf die Goldwaage gelegt, wie schon vor 45 die Häftlinge?
Na, wir hatten keine Waage, aber wir haben beim Brotverteilen oder beim Brotzerteilen in der Baracke dann eine Waage gehabt, und zwar eine einfache Astwaage. Das heißt also ein Stück Ast, an beiden Seiten eine Schnur dran, und da wurden die geschnittenen Brotrationen ausgewogen, und wenn einer zu schwer war, dann wurde was abgepolkt von der Schnitte und wurde an der anderen Schnitte angeklebt. Absurd, wenn man sich das heute vorstellt. Der Hunger treibt es dazu.
Schweigen in Erinnerung. Tauchen in Erinnerung. Deine, meine, unsere, ihre, seine. Deine, meine, unsere, ihre, seine. Gefilterte Vergangenheit. Gefilterte Vergangenheit.
In der Straße der Nationen in Oranienburg, also direkt vor dem Eingang Besucherzentrum der Gedenkstätte Sachsenhausen. Ja, wohnt als Anwohner Adrian. Wie alt bist du?
13.
13 Jahre. Du bist Schüler hier, wahrscheinlich gerade am Gymnasium. Mhm. Wie erlebst du das hier mit den Touristen? Fragen die dich schon mal nach dem Weg? In welche Richtung? Wo verirren die sich?
Bisher wurde ich einmal gefragt wegen dem Weg, und das war zum Bahnhof. Aber sonst habe ich es mitbekommen, dass relativ oft halt nachgefragt wird, wo halt der Weg ist.
Und mit welchen Sprachen hat es das dann zu tun?
Meistens Englisch, ab und zu auch Deutsch.
Und wie oft warst du selber schon drin, oder wartest du noch ein bisschen mit 13? Ist ja vielleicht auch ein bisschen früh.
Also ich war da jetzt zweimal drin. Einmal war, glaube ich, als ich 12 war und das andere Mal kann ich mich nicht erinnern.
Mit wem bist du dort hineingegangen?
Mit meiner Familie, also mit meinen Eltern und meiner großen Schwester. Und ich glaube auch mit meiner Kleinen. Ja.
Mit welchem Gefühl bist du rausgegangen?
Das, was damals passiert ist, echt extrem war und dass ich glücklich bin, dass sowas heute nicht mehr ist oder passiert.
Und hast du irgendwie auch so ein Bauchgefühl mit diesem ganzen Zaun, diesem riesigen Gelände? Das ist ja irgendwie auch sogar, wenn man im Stadtplan nachschaut, dreieckig. Das liegt so mitten in eurem schönen Wohngebiet.
Ja, natürlich, wenn man sonst, wenn man sich es so anschaut und nichts darüber weiß, dann denke ich mir halt, sieht witzig aus. Aber mit ein bisschen Hintergrundwissen ist es halt echt krass. Genau.
Verena, Schluss jetzt als Mutter. Haben Sie das sich schon so früh zu so einem Zeitpunkt entschlossen, Ihren Sohn mit 12 Jahren da mal mit reinzunehmen in die Gedenkstätte Sachsenhausen?
Ja, also gerade wenn man hier wohnt, ist es natürlich auch immer Thema. Die Kinder gehen jeden Tag an dem Schild mit dem Todesmarsch vorbei. Die fragen natürlich auch. Wir haben das lange hinausgezögert. Also er ist hier geboren, er wohnt schon immer hier. Wir sind nicht früh reingegangen. Mit 12 Jahren, denke ich, kann man das schon mal machen. Und wir haben auch nicht alle Ausstellungen mit ihm angeguckt. Und das natürlich auch intensiv vor- und nachbereitet darüber gesprochen.
Wie sah die Vorbereitung aus? Wie die Nachbereitung?
Na, viele Gespräche darüber. Viel Informationen, viel geschichtliche Sachen. Was soll man sagen? Naja, die Kinder müssen eben wissen, was passiert ist. Das ist ja auch wichtig. Dazu ist ja auch, dass die Arbeit der Gedenkstätte da, das im Bewusstsein der Menschen zu behalten und zu verhindern, dass es wieder in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, und Sie als Mutter stecken es auch nicht weg und sagen, wir wohnen halt nun mal nur hier. Zufall.
Nee, wir sind ja hierher gezogen vor 14 Jahren. Natürlich war das Thema, aber die Spuren der Nazizeit begegnen einem überall. Also man kann durch jede Stadt gehen und sieht die Stolpersteine und auch wenn man sie nicht sieht, es haben so viele jüdische Menschen irgendwo gelebt, die jetzt nicht mehr da sind. Die Synagogen sind zerstört worden. Also das ist nicht an einen konkreten Ort gebunden. Ob man jetzt 100 Meter von der Gedenkstätte weg wohnt oder 3 Kilometer, macht da nicht so einen Unterschied für mich.
Was erzählt diese Straße, was wissen Sie von Ihrem Haus in dieser Zeit der Lager?
Leider sehr wenig. Ich weiß, dass unser Haus älter ist. Also viele Häuser hier in der Gegend sind ja erst gebaut worden als Aufseherhäuschen. Unser Haus nicht. Unser Haus ist von 1800 Ende. Ich weiß nur, dass ein Bäcker damals da drin gewohnt hat. Aber was dann zur Nazizeit drin war, das weiß ich nicht.
Weiß man, wo die Täter wohnten genau?
Ja, zum Teil weiß man das sehr genau. Und das ist ein seltsames Gefühl. Auf jeden Fall.
Aber wohnten, nicht mehr wohnen.
Selbstverständlich wohnten. Sicher gibt es auch das Problem der rechten Szene in Oranienburg, wie die meisten Leute wissen. Aber davon kriege ich selber wenig mit. Das liegt wahrscheinlich auch an meinem Äußeren, blond, blauäugig. Da kriegt man weniger mit. Aber wir haben jetzt gerade eine für unseren Chor eine Frau, die den Chor coachen will. Die ist dunkelhäutig. Die sagte, sie möchte nicht alleine mit der S-Bahn nach Oranienburg fahren und nicht alleine durch die Stadt laufen.
Also übernimmt sie ihren Chor nicht?
Doch, na klar, aber wir werden sie abholen und begleiten.
Ja, vor sein Rathaus getreten, was gleichzeitig das Stadtschloss von Oranienburg ist, ist der Bürgermeister von Oranienburg, Alexander Läseke. Ja, wir sehen hier ein super erhaltenes Barockschloss. Fassade ist strahlend weiß gehalten und haben aber auch so einen Bezug auf die KZ-Geschichte, denn es ist die Anklagende, es ist eine große Frauenskulptur, die jetzt genau in unsere Richtung schaut, in Richtung Stadtschloss schaut, Herr Läseke. Und es ist eine Frau, ja, die mahnend so die Hand nach oben reckt, DDR-Bildhauerkunst ist es, und es steht daneben ein Spruch, Schmerz, Gebäre, Tat, Ausrufungszeichen. Also auch noch ein Appell ist damit verbunden. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist eine Kachel hat sich gelöst, ist irgendwie zerschmettert, muss man dann wahrscheinlich reparieren, wäre es auch bald machen, oder?
Keine Frage, also den Hinweis, den haben wir gerade frisch aufgenommen jetzt in dem Moment und wir sind natürlich bestrebt, unsere Denkmäler zu erhalten und zu pflegen und das ist bestimmt in kurzer Zeit geklärt.
Sie sind jetzt als Oranienburger der Bürgermeister und Sie verfolgen das ja seit Ihrer Geburt oder vielleicht seit Ihrer Schulzeit, muss man sagen, immer wieder diese Rückbezüge, diese KZ-Gedenkstätte hat Sie geprägt, bis heute verfolgt Sie das.
Also als Oranienburger kommt man gar nicht daran vorbei, also hoffentlich nicht daran vorbei, sich mit der Geschichte um das KZ Sachsenhausen auseinanderzusetzen. Ich bin selber am Rand des Konzentrationslagers aufgewachsen, in einer Siedlung, die damals für SS-Offiziere gebaut wurde im Jahr 1939, und bin auch noch Kind der DDR. Insofern haben wir also auch mehrfach im Jahr waren wir in der Gedenkstätte gewesen. Und es ist natürlich auch ein Thema meiner eigenen Identität, also in einer Weise, die einerseits belastend ist und andererseits mit Demut erfüllt und insofern einen auch verpflichtet und in die Verantwortung nimmt, was ich versucht habe anzunehmen bis heute.
Wie wollen Sie denn diesen Transfer in unsere Zeit, mit deutlichem Abstand ja jetzt auch schon zur DDR-Zeit, hinbekommen?
Also ich glaube, die große Herausforderung unserer Zeit ist, dass uns die Zeitzeugen verloren gehen. Das heißt, wir müssen es schaffen, das, was wir durch persönliche Erfahrungen, wenigstens mit Leuten, die in ihrer Kindheit noch erlebt haben und die Schmerzen ausgehalten haben, die Täter und Opfer waren. Aber das ist etwas, was für die junge Generation völlig fremd ist. Und insofern die Erinnerung zu erhalten und fortzuführen und eine Verantwortung für die eigene Geschichte zu behalten und zu sagen, es ist nichts, was uns nicht mehr angeht, ist eine große Schwierigkeit. Und ich glaube, man muss versuchen, junge Menschen dazu zu motivieren, einfach die Geschichte immer wieder weiter zu erzählen.
In der Wiege deiner Vergangenheit, ich wollte gern wissen, wie es war. Stadt ohne Farben, am anderen Ende der Zeit, als hätte sich nie was getan, in der Stadt ohne Farben. Du sagst, das Leben in der Wüste sei schöner, denn es gäbe dort Oasen, man hätte wenigstens ein Ziel. Alle gingen fort, auch du, niemand wollte bleiben. Mutter weint und schreibt die Briefe aus der Stadt ohne Farben. Jeder, der noch träumen kann, träumt von guten Zeiten und vom Ende eines Daseins in der Stadt ohne Farben.
Auf ihrem Rundgang bleibt die 10. Klasse aus Wilhelmshaven lange auf dem Appellplatz stehen, auf dem die Häftlinge täglich antreten mussten und auf dem auch viele starben. Im Rücken die Vernichtungsstation Z und die ehemalige Häftlingswäscherei. Vor ihren Augen der Turm A mit dem zynischen Spruch Arbeit macht frei. Schon am davor gelegenen hölzernen Casino für die SS-Leute fragte eine Schülerin, wie viel ist hier denn überhaupt noch original, wie viel rekonstruiert? Die DDR hatte etliches umgestaltet, hatte besonders das Schicksal der politischen Gefangenen, der Kommunisten erzählt. Deren Schicksal betont auch der riesige Obelisk, der hinter dem Appellplatz in die Höhe ragt. 1961 hatte die DDR auch die Baracke 38 wiedererrichtet und eingerichtet aus Resten anderer Baracken, genau an der Stelle, wo einst die jüdischen Häftlinge eingepfercht wurden. Dorthin schickt jetzt Guide Jannis Hübner die Schülergruppe vom Gymnasium Wilhelmshaven.
Dann gehen wir jetzt zu den Baracken. Ihr könnt euch dann einmal die vordere Baracke von innen anschauen. Bitte nur diesen vorderen Teil von hier aus gesehen. Da ist der Sanitärraum, der Aufenthaltsraum, der Schlafraum. Guckt euch das so 5 Minuten an um den Dreh, dann kommt er wieder raus. Da ist es immer sehr voll, deswegen. Wir können da nicht großartig drin bleiben. Und bitte geht nicht in den hinteren Teil mit der Ausstellung. Das dauert einfach leider zu lange. Dafür haben wir keine Zeit.
Christian Ott, als Geschichtswahrscheinlich und Klassenlehrer sind Sie hier mit der Klasse?
Ja, also ich habe die Klasse nicht selbst in Geschichte, aber nur in Deutsch, aber bin auch Geschichtslehrer, ja.
Wie spüren Sie es gerade? Wie kommt es an, der konkrete Ort? Die Fragen sind auch sehr konkret, ne?
Ja, die Klasse ist tatsächlich sehr interessiert. Sie ist auch sehr leistungsstark. Und das Thema, das hat man im Vorfeld schon gemerkt, das interessiert die Schüler auch im Grunde zum Teil auch privat. Und die sind einfach vorgebildet. Und deswegen haben die natürlich viele Fragen, die ihnen jetzt auf der Seele brennen. Ne?
Und das Alter halten Sie für angemessen? 10. Klasse und nicht jünger, nicht älter?
Ja, man braucht schon so eine gewisse geistige Reife, um das auch so einigermaßen intellektuell verarbeiten zu können, das, was hier so an Leid passiert ist. Wenn die Kinder zu, oder die Jugendlichen zu jung sind, dann übersteigt das oft die Vorstellungskraft. Und deswegen ist es in Niedersachsen auch so üblich, dass man in der 10. Klasse zum ersten Mal über dieses Thema spricht.
Und was halten Sie von der Debatte? Wird immer mal wieder von verschiedenen Politikern angestoßen, einen verpflichtenden Gedenkstättenbesuch daraus zu machen?
Naja, ich glaube, dass man Gedenken und letztlich das, was dahinter steckt, ja auch Empathie, Mitgefühl und Verständnis nicht verordnen kann. Wir können nur versuchen aufzuklären und das so gut wie möglich zu machen, auch im Dialog mit den Schülern, also nicht einfach nur Vorträge zu halten, sondern die Schüler auch mitzunehmen. Aber wenn man etwas von oben verordnet, halte ich es nicht für sinnvoll. Also das muss man dann einfach wirklich in die Hände der Pädagogen legen, die sich damit in der Regel ja auch gut auskennen sollten.
Herr Hübner, ganz kurz gefragt, verordnete Führungen machen Sie nicht?
Nicht, dass ich wüsste. Natürlich gibt es hier Klassen, wo die Lehrer sagen oder die Schule sagt, so, wir fahren da jetzt hin und die Schüler haben da wenig Mitspracherecht. Das merkt man hin und wieder auch mal. Aber wie schon gesagt worden ist, also es ist unmöglich, das zu verordnen. Man kann niemanden dazu zwingen, hierher zu kommen und sich dafür zu interessieren oder das als relevant zu empfinden. Das funktioniert einfach nicht. Und in unserer Praxis hier vor Ort ist es tatsächlich so, im Normalfall, die Gruppen sind so, dass ein Teil sich oft wirklich interessiert und auch richtig dabei ist, aufpasst und auch Fragen stellt. Und ein Teil ist meistens eher wenig interessiert, sage ich jetzt mal. Also das kommt natürlich schon auch häufiger vor, damit kommen wir auch zurecht hier.
Jetzt ist wirklich Gedränge an der Eingangstüre. Jetzt tritt man ein bisschen, das ist eine Art Aufenthaltsraum mit Pritschen, mit Tischen. Und dann kommt so die eng an eng stehenden Hochbetten da, die Schlafkammer, kann man gucken, reingucken, denn es ist Plexiglas davor montiert, vorgeschraubt worden, vor diese Holzhochbetten. Eine Schlafstelle für bestimmt mehr als 50 Menschen. Was erwartet ihr euch noch von dem Besuch jetzt hier? Was hat sich schon eingestellt als Gefühl?
Es ist ja auf jeden Fall, dass man das irgendwie so fühlt, wenn man sich überlegt, dass hier vor 70 Jahren die ganzen Häftlinge waren. Ist schon krass, aber also, dass man vor allem noch sieht, auch das Krematorium ist natürlich sehr interessant und auch wirklich noch diese Atmosphäre mehr mitzunehmen. Also natürlich ist das schon so eingerichtet, aber wirklich, ich glaube, wenn man nochmal sieht, wo die wirklich gearbeitet haben oder wo die dann umgekommen sind, ist das, glaube ich, noch ein krasseres Gefühl.
Oder hier auch leben mussten, immerhin mit, ja, die genau. Spinde stehen hier auch noch.
Ja, und wenn man sich dann überlegt, dass man hier, ich weiß nicht, 6 Jahre lebt und eingesperrt ist, ist das halt schon echt ein schlimmes Gefühl.
Zu was das führen kann, die ganze Auseinandersetzung, die Gedenkstättenarbeit am Beispiel Sachsenhausen, ja, kann vielleicht am besten die Hanna erzählen wieder. 13. Klasse am Georg-Mentheim-Oberstufenzentrum in Oranienburg. Sie haben ja schon Auskunft gegeben darüber, wie Sie so Ihre Projektarbeit hier gemacht haben, immer wieder mit Bezügen zu Sachsenhausen und zu Widerstandskämpfern dort. Was machen Sie damit, wenn Sie jetzt hier Oranienburg mit Abitur verlassen?
Also die Arbeit an den Gedenkstätten hat für mich wirklich das Interesse auch an der Arbeit am Nationalsozialismus und auch an Erinnerungen geschaffen. Und ich denke, dass ich persönlich möchte auch weiter an diesen Themen arbeiten. Und deswegen habe ich jetzt auch beschlossen oder habe die Möglichkeit, für ein Jahr nach Israel zu fahren und in Jerusalem bei der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem für ein Jahr dort zu arbeiten und wirklich in den Archiven zu bleiben und sich mit den Personen auseinanderzusetzen, auch dann den nachfolgenden Generationen die Suche ermöglichen nach ihren Vorfahren, was mit ihnen während der Zeit des Holocaustes geschehen ist. Und ich freue mich schon sehr darauf, wirklich dann im September dorthin zu fahren. Und ich bin mir sicher, dass die Arbeit da mir persönlich sehr viel Neues beibringen kann, um mich auf neue Wege führt und neue Erkenntnisse bringen kann. Und deswegen denke ich auch, dass jeder irgendwie die Möglichkeit nutzen sollte, an Gedenkstätten Arbeit und an der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Shoah wirklich teilzunehmen, weil das ist etwas, was auch für einen persönlich sehr prägend sein kann, denke ich.
Pflicht für jeden? Ein Besuch im ehemaligen KZ Sachsenhausen. Das war unser Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören, sagt im Namen aller, die mitgemacht und sich geöffnet haben, Henning Hubert. Nach uns gleich bei Klassik Pop etc. der Schriftsteller Hans Pleschinski. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Deutschlandfunk. Die Nachrichten. In Berlin ist die Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen gestartet. Eine Initiative will durchsetzen, dass der Senat des Landes Immobiliengesellschaften